für ein paar Worte zu unserem Thema Meditation. Wenn wir von vollkommener Meditation ausgehen als Ziel, würde das einen völlig widerstandslosen Zustand beschreiben. Denn Widerstände machen uns krank, lassen uns leiden. Wir beten ja jeden Tag in der Früh dieses Reuegebet: Alle böswirkenden Taten, die ich jemals beging, sind sämtlich entstanden aus uranfänglicher Gier, aus Zorn und Blödheit. Sie treten hervor als Geschöpfe des Leibes, des Mundes und der Gesinnung. Aus vollem Herzen bereue ich jetzt dies alles. Aus Gier, Zorn und Unwissenheit entstehen nicht nur Handlungen, die das asiatische Denken unter der Überschrift Karma. Ich setze eine Aktion und bin verantwortlich für diese Aktion, die wie ein Bumerang mich schicksalhaft wieder trifft. Alles, was ich setze, kehrt wieder zurück zu mir. Nicht nur diese unheilstiftenden, bös wirkenden Taten werden dadurch in Gang gesetzt, durch Gier, Zorn und Unwissenheit. Sondern natürlich letzten Endes auch über den Bumerang, der uns trifft, von dem, was wir aussenden. Unser persönliches Leid, wir leiden an Gier, Zorn und Unwissenheit. Was bedeutet das? Das bedeutet einerseits die Illusion, Gier, wenn ich etwas hätte, ginge es mir gut. Ich will haben. Ich brauche jetzt unbedingt, sonst bin ich nicht erfüllt. Zorn ist die seitenverkehrte Variante. Wenn das weg wäre, ginge es mir gut. Das darf jetzt nicht sein. Das stört mich. Aggression. Ich will es weghaben. Es sind beides Haltungen, die von der Absicht des Ego ausgehen, nach Wohlbefinden. Und der Illusion, es würde dadurch sich etwas ändern, wenn ich etwas hätte oder wenn etwas weg wäre. Die Lebenserfahrung zeigt, dass es nicht so ist. Es mag am Anfang ganz schön sein, wenn man sich ein schönes Auto leisten kann oder irgendetwas. Und da riecht er noch so neu, wenn man drin sitzt. Lass, hopp, hopp, lass schnell. Und es dauert nicht lang, da gleicht sich das sehr aus. Und es ist eigentlich egal, ob ich jetzt so einen lederbestückten Mercedes oder BMW habe. Oder ob ich mit einem Opel Astra durch die Gegend fahre. Im Gegenteil, es hat manche Nachteile. Wenn ich mit dem Opel Astra in Italien mit einem älteren Modell unterwegs bin, muss ich mir gar keine Sorgen machen, dass er vielleicht am nächsten Tag nicht mehr vor der Tür steht. Das gleicht sich alles irgendwie aus. Letzten Endes ist es natürlich ein Versuch, dieses Haben-Wollen, innere Leere auszugleichen. Dieser Appetit auf die Dinge entsteht vor allem dann, wenn es innen leer ist. Das muss man uns jetzt ja nicht sagen in dieser Woche. Der Magen wird leer und wer es noch nicht lange macht, der wird dann diese Entzugserscheinungen, ich brauche jetzt, auf der körperlichen Ebene fühlen. Oder die Entzugserscheinungen auf der seelischen Ebene, mangelnde Kommunikation, wäre schön, mich jetzt austauschen zu können. Das nährt die Seele, zwischenmenschlicher Austausch. Jetzt würde es mir gut gehen, wenn ich mit jemandem sprechen könnte. Oder wenn ich Nachrichten hören könnte. Ein interessantes Buch. Alles versuche, innere Leere zu kompensieren, auszugleichen, zu sättigen. Ein Weg, der ohne Ende ist. Denn auf der wirtschaftlichen Ebene sehen wir ja, dass Menschen, die ein paar Millionen schon angehäuft haben, nicht dadurch gestillt sind. Dann gibt es immer noch welche, die haben noch ein bisschen mehr. Und dann kommt Konkurrenz, ich will auch so viel haben, sagt das kleine Ego. ein paar Bits und Bytes auf dem Konto virtuell keine Lebensqualität beschreibt. Im Gegensatz dazu werden wir jetzt hier, wenn wir innere Fülle aufbauen, erleben wir wenig, wir brauchen fürs Leben. Das bloße Sitzen, bloßes Stehen, bloß weiches sich bewegen in der Tai Chi-Form und ein Spaziergang draußen ausreichen, um ein glücklicher Mensch zu sein. Das System wird sensibler, wird durch feinere, kleinere Reize bereits erfüllt, braucht immer noch was vielleicht. Aber wir merken, ist gut. Bin zufrieden. Jetzt vielleicht noch nicht, aber das werden wir immer mehr erleben können. Durch diesen freiwilligen Verzicht. Auch die Dinge wegzuschieben, was hier jetzt am Anfang besonders im Raum steht, wenn es uns vielleicht nicht so gut geht in diesen Umstellungstagen, wenn das Knie noch nicht so weh täte, wenn der Nacken noch nicht so verspannt wäre, das muss weg, dann wäre ich zufrieden. Es hilft uns sehr, immer mehr in diese Gelassenheit hineinzufinden. Es ist jetzt so. Und zu versuchen, es anzunehmen, liebevoll, was da ist, auch unangenehme Situationen. Daran zeigt sich ja dann, wie weit wir fortgeschritten sind. Ob wir nur annehmen können, was so im üblichen Sinn angenehm ist, oder ob wir uns auch einverstanden erklären können mit schwierigen Zeiten. Keine Abwehrhaltung. Ich habe ja schon oft, aber ich glaube, man kann sich's immer mal wieder anhören, diesen Gradmesser hier im Kurs beschrieben, woran wir so etwas messen können, wo wir gerade sind, auf welche Stufe der Meditation wir im Augenblick sind. Es beginnt mit der widerstandsträchtigsten Stufe, die würde heißen, ich will nicht sitzen, ich muss jetzt sitzen. Na, in Gottes Namen, aber eigentlich will ich nicht, voller Widerstand. Zweite Stufe, ich will es probieren. Das, was im buddhistischen achtfältigen Pfad zur Beseitigung des Leids die rechte Anstrengung meint. Ich will es einfach versuchen. Ich setze mich jetzt mal in die zweite Stufe. Daraus entwickelt sich im Laufe der Zeit die dritte Stufe. Ich kann sitzen. Ich nehme wahr, ich kann es. Ich habe es ein paar Mal willentlich versucht und jetzt wird es besser. Ich kann. Ich kann sitzen. Dann eine wunderschöne Stufe, die vierte Stufe schon, viertes Chakra. Ist auch ein tolles Chakra. Vierte Stufe, ich darf sitzen. Hoffentlich kommt die Glocke nicht so schnell. Das werden wir jetzt am Anfang nicht so spüren. Aber können wir uns darauf freuen? Dankbarkeit, diese Chance zu bekommen, die Stille im Sitzen zu erleben. Ich darf jetzt sitzen. Ich darf jetzt stehen, wenn ich Stehmeditation mache. Wenn man das zum Beispiel jetzt in Qigong-Übungen macht, so Qigong stört oder so etwas. Also das Wunder des Stehens zu begreifen, das ist ja ein Wunder. Mit der inneren Haltung, wie ein Kleinkind, was das erste Mal die Senkrechte erreicht und sagt, oh, ich kann stehen. Staunend. Mit der Erfahrung eines Greises, der unter Abschied ist ein harter Lehrer, der im Abschied den Wert des Stehens erlebt, noch einmal stehen dürfen. Vor dem Rollstuhl. Noch einmal stehen dürfen. Stehen ist was Tolles. Stehen wie ein tausendjähriger Baum. Einfach nur stehen. So wie Anekdote, die wir auch alle kennen. Der berühmte Zen-Meister Sosan mal von einer Gruppe aufgesucht wurde und der war beeindruckt von der Ausstrahlung, die der Mann hatte. Von dieser tiefen, dem tiefen Frieden, den er ausgestrahlt hat. Der Präsenz. Und der hat ihn gefragt, was machst du denn eigentlich, dass du so bist, wie du bist? Und er sagt, das ist ganz einfach. Wenn ich sitze, sitze ich. Wenn ich stehe, stehe ich. Wenn ich gehe, gehe ich. Wenn ich esse, esse ich. Wenn ich spreche, spreche ich. Da haben die Leute gesagt, komm, verkohle uns nicht. Machen wir doch alle selbst. Müssen uns doch alle so fühlen wie du. Na, na, sagt er. Er macht alles andere als das. Wenn er sitzt, denkt er ans Aufstehen. Wenn ihr aufsteht, lauft ihr schon fast. Während ihr lauft, habt ihr Coffee to go in der linken und Handy in der rechten und denkt über das nach, was morgen sein wird und was gestern war. Ihr seid nie da, wo ihr eigentlich seid. Nie wirklich entspannt im Hier und Jetzt. Einfach nur sein. Und das und nur das ist euer Problem. Ich darf sitzen. Vierte Stufe. Fünfte Stufe. Das Ich beginnt sich langsam aufzulösen, dieses Ego mit seinen Ansprüchen. Es sitzt. Es sitzt ganz einfach. Es sitzt. Sechste Stufe. Alles ist Sitzen. Ganzes Universum nur Sitzen. Sitzen pur. Völlig versunken ins Sitzen. Deswegen wird Meditation ja oft auch Versenkung genannt. Eins zu werden mit dem, was wir tun, worin wir sind. Alles ist Sitzen, Sitzen pur. Siebte und letzte Stufe. Selbst das Sitzen löst sich auf. Alles ist. Es ist ganz einfach so, wie es ist. Widerstandslos. Als junger Spund hat mir mein alter Alchemielehrer, dem ich eigentlich dafür gar nicht mehr danken konnte später, das tut mir ein bisschen leid. Aber wenn man so auf Effizienz tritt, dachte man, jetzt Kräuter sammeln, dann ins Labor und dann geht's los mit unseren Pflanzensteinen und so weiter. Und er hat in der Früh immer klassische Musik gespielt mit einer Platte, so einer alten Schellackplatte, die immer einen Sprung hatte, obendrein noch. Ding, ding. Und hat dazu so ein Tagesmotto gegeben. Jeden Tag ein neues Motto. Und das hat er, weil er ein vor den Nazis geflohener Jude war, der lange in Salt Lake City gelebt hat, mit so einem amerikanischen Slang noch betont. Zum Beispiel das Tagesmotto, anschließend das, was ich gerade sagte, so wie es ist, so ist es. Und hat es dann auch auf jedem Wort betont. So wie es ist, so ist es. So wie es ist, so ist es. Ich bin hinten gesessen mit einem roten Kopf und dachte mir, wo bin ich da hingeraten? Ich will effizient sein. Ich will mir dieses Allgemeinplatzgeschätz anhören. Ich will Zeit nutzen, ist immer eine Woche hier. Wenn ich einen seiner Sätze mit dem Herzen verstanden hätte, damals, wäre in mir Alchemie passiert. Und das ist der Sinn der Alchemie, mir das Blei Gold zu machen. Sondern aus einem bleiernen Herzen ein goldenes Herz zu machen. Einen seiner Sätze. In dir ist die Ruhe. Und man dachte immer, nein, mir ist keine Ruhe, weil wir jetzt was schaffen. Widerstandslosigkeit, was ganz hilfreich ist und wichtig ist. Oder anders, ein sehr wichtiges Kriterium für die Meditation. Absichtslosigkeit. Keine Absicht. Denn die Absichten kommen aus dem kleinen Ego. Wir sind ja heute stolz drauf, Ansprüche zu haben. Die Süddeutsche Zeitung macht zum Beispiel Werbung damit, wenn Sie ein anspruchsvoller Mensch sind, dann lesen Sie die Süddeutsche Zeitung. Ja, man muss es sein, das ist ein bisschen besser, als die Bildzeitung zu lesen. Aber Ansprüche sind, wie wir aus unserem Morgengebet wissen, Ursache für Leid. Ich brauche das noch. Könnten Sie mir dieses und jenes? Na, da laufen wir hier ins Leere in dem Kurs. Hier gibt es gar nichts. Weder was zu essen, noch viel Kommentar zu dem, was wir hier machen. Hier werden wir auf uns selbst zurückgeworfen. Kein Platz für Ansprüche. innere Leere, die hört ja auch nicht auf, das ist ja egal, es gibt ja auch so vornehme Formen von dir, wie noch eine Habilitationsschrift. Aber die Menschen, die 5 Habilitationsschriften haben, sind oft, meiner Erfahrung nach, keine Menschen, die zufrieden sind. Das bringt auch in den wenigsten Fällen echtes Selbstwertgefühl. Ja, ein paar Doktortitel ist schon ganz schön. Aber und es ist ja auch toll, da war jemand fleißig. Ich will das gar nicht runtermachen. Da hat jemand fokussiert gearbeitet. Toll. Kann sich auf die Schulter klopfen. Aber für diese menschlichen Werte, tiefe Zufriedenheit in sich zu finden. Wenn man da so, gibt es so im bayerischen Fernsehen so eine Sendung über die Ältesten ihres Standes, so ganz einfache Menschen anschaut, Schreiner. Oder weniger einfach Geigenbauer, der so mit der Hand über sein spezielles Holz, was er da entdeckt hat, fährt. Und sagt, mein Gott, schön, dass ich das jetzt habe für meine Hirlinge, die ich baue. Da ist man manchmal mehr in dieser taktilen, sinnlichen Liebe im Umgang mit den Dingen, Erfüllung, als in noch einer Theorie im Hirn. Leider ist es natürlich so, wir können uns da manchmal viel von sehr einfachen Menschen abschauen. Einfache Menschen sind oft der Wahrheit viel näher als Intellektuelle. Das kommt dann in so diesen Sätzen, in Volkssprüchen zum Ausdruck. Aber es ist so ein bisschen wie der Satz, den Kindern ist es himmelreich, aber eigentlich ist gemeint denen, die wieder Kinder geworden sind. Nicht denen, die kindlich geblieben sind, nicht naiv. Die Anfangsnaivität lässt uns sehr nah am Ziel schon dran sein. Und dann kommt dieses Furchtbare vom Baum der Erkenntnis essen und aus dem Paradies vertrieben werden durch das Hirnen im Kopf. Dann ist der Kopf voll. Bis zum Kopfzerbrechen. Zumal er nie ein Instrument ist, wirkliche Lösungen zu finden. Weil er philosophisch betrachtet ein binäres Instrument ist. Der Intellekt kann nur im Vergleich arbeiten. Der braucht immer zwei. Der braucht in einer gewissen Weise, verweilt er immer in der Verzweiflung. Er hat Alternativen. Das Herz hat keine Alternativen. Das Gefühl. Deswegen ist das Gefühl oft sehr viel näher dran. In lebenswichtigen Entscheidungen spürt man das sehr schnell, wenn es darum geht, soll ich mir jetzt die Brust operieren lassen oder nicht. Die eine Kapazität sagt, ich würde es Ihnen auf alle Fälle raten. Ein anderer sagt, das streut. Das wollen wir jetzt mal nicht angehen. Wir versuchen es vorläufig, auch aus schulmedizinischem Blickwinkel. Wir versuchen es vorläufig, es zu betrachten und über naturheilkundliche Schiene vielleicht zu bearbeiten. Oder minimalinvasiv vorzugehen. Und sie haben zwei Kapazitäten. Der eine hat einen ganz guten Ruf, der andere hat auch einen ganz guten Ruf. Als Patient in völliger Verzweiflung. Zerrissen zwischen diesen beiden Lösungen, in der Angst, wenn ich A zustimme, dann verliere ich möglicherweise mein Leben, weil B könnte recht haben. Und wenn ich in Richtung B gehe, hat vielleicht A recht. Was soll ich machen? Was meiner Erfahrung sehr hilft, ich habe es jetzt gerade wieder in der jüngeren Geschichte erlebt, an einem jungen Mädel, aus meinem persönlichen Bekanntenkreis. Unproblematisch, beide Brüste in Ordnung, aber die Mutter hat Brustkrebs gehabt. Die Großmutter hat Brustkrebs gehabt, eine Cousine hat es. Und über diese Welle, die Angela Jolie losgetreten hat, jetzt diese Angst, ich bin genmäßig so belastet, ich muss was machen, hat sich ihre gesunde Brust operieren lassen. Das ist ziemlich daneben gegangen, musste nachoperiert werden. Und war vor der zweiten Operation fix und fertig. Fix und fertig. Junges, taffes Mädchen. In der Blüte der Jugend. Kräftig. Weil sie nicht wusste, soll sie jetzt Ja sagen nochmal zu der Nachoperation. Oder soll sie es bei den bisherigen lassen, auch wenn sie sich dann verstümmelt fühlt in gewisser Weise. Dann hat sie von meinem Patensohn in Anführungszeichen so ein Buch geschenkt bekommen. 10 für mich, 10 Minuten für mich, Achtsamkeitsmeditation. Und hat das durchgelesen und hat versucht, nur 10 Minuten, wir sind ja hier viel länger, nur 10 Minuten für sich zu sein. Als Vorbereitung, die ganze Nacht durch und bevor die Operation kam, immer nur 10 für mich, 10 für mich. Atmen spüren, absichtslos dasitzen. Der beschreibt das sehr schön, prima Buch. Und am nächsten Tag hat sie gesagt, es war plötzlich, wie wenn sie einen Schalter umgelegt hätte. Hat sie dem Operateur, der sich auch schon sehr Sorgen gemacht hat, wegen des seelischen Zustands, den sie hatte, hat sie ihm gesagt, jetzt machen wir es einfach. Also so, als würde die zweite Alternative gar nicht mehr existieren, es zu lassen. Jetzt machen wir es einfach. Einfach so. Unverzweifelt ob der Alternative. Und das ist das, was uns der Zen-Meister Hakuin sagt, den wir abends ja immer so rezitieren, wenn er sagt, wenn ein einmaliger Sitz sich vollendet, die hat da offensichtlich einen Mini-Durchbruch erlebt. Dem verschwindet unermesslich aufgehäuftes Böses, wo sollte sich denn ein Ort der Verbannung finden für das Böse, wenn reines Land so nahe ist? Und dann zählt er ja die Folgen auf, die sich ergeben, wenn man mal diese Mitte und vielleicht nur einen Moment gefunden hat. Und sagt unter anderem, da gibt es nur einen Weg, geradeaus hin, keinen zweiten und keinen dritten. Keine Verzweiflung mehr. Selbstverständlich, ich mache es jetzt so. Angstlos. Verstand hat nicht mehr die Regie. Das zur Ruhe gekommene Herz sagt, machen wir es einfach so. Es ist ein kleines Wunder, dass ihr das passiert ist. Das hätte auch nicht so sein können. Das Buch ist das erste Mal in der Hand, keine Meditationsvorerfahrung. Liest sich das durch, greift in ihrer Not dazu, es zu probieren. Und es ist natürlich so, wenn wir so richtig gar vom Schicksal sind, sind wir natürlich für viele Dinge sehr, sehr offen. Wenn wir so feist im Sattel sitzen und es geht uns gut, kümmern wir uns ja um solche Dinge oft nicht so. Gibt hier diese nette, oft von mir auch schon erzählte Anekdote von dem Richard Bach in dem Buch Illusionen, die Präambel, wo er so davon spricht, dass die Menschen alle so am Fluss des Lebens, am Ufer festgeklammert hängen und ab und zu zieht da oben einer vorbei und dann sagen sie immer, erlöse uns. Und der da oben vorbeischwimmt, der sagt, ihr müsst es nur loslassen. Das ist die ganze Kunst. Und dann entbrennt Diskussion zwischen einem, der noch fester festhalten kann und einem anderen, der schon ganz gar geschlagen ist vom Wellenschlag des Lebens, von den Schicksalsschlägen und der schon bereiter ist, loszulassen. Aber der Nachbar sagt, pass auf, wenn du loslässt, pack dich in Strudel und schläg dich auf den Stein, das geht nicht gut. Aber er kann nimmer, er ist so gar vom Leben, dass er irgendwann, wenn wieder mal einer da oben vorbeikommt, loslässt und tatsächlich packt in der Strudel. Und tatsächlich kriegt er noch so einen Klapp auf den Kopf und ganz benommen, gar nichts anderes, bleibt ihm gar nichts anderes übrig, als loszulassen, driftet er da dahin und sieht, wie die Menschen sich zu ihm aufrichten und sagen, ein Erlöser, erlöse uns. Und das zeigt so ein bisschen, dass wir leider manchmal in so desolate Zustände kommen müssen, damit wir wirklich Durchbrüche haben im Leben. Leider. Deswegen wird ein Christusbewusstsein im Stroh eines Stalls geboren und nicht im Helden. Das ist überall so, in allen Kulturen wird es so beschrieben. Schicksal ist etwas, was uns geschickt wird, um uns Saal zu machen, heil. Alles ist sinnvoll, was wir im Leben erleben. Auch das, was wir im Moment der Betroffenheit und des Leidens nicht so wahrnehmen. Nur wenn wir es natürlich häufiger schon mal probiert haben, loszulassen und merken, es ist streckenweise schon ganz gut gegangen, dann wächst dieses Urvertrauen ins Leben, getragen zu werden vom Leben. Könnte ja viel leichter sein als unserem ständigen Kampf mit den Dingen. Etwas erreichen zu wollen, Gier, oder etwas abwehren zu wollen, Zorn. Oder von der Unwissenheit geschlagen zu sein, aus diesem Strudel von Ablehnung und Erwartungshaltung. Das wäre die sanftere Formulierung von Gier, Erwartungshaltung, hin und her gerissen zu werden. Es ist jetzt einfach so, wie es ist. So wie es ist, so ist es. Wir hocken da, wir leben da. Es ist alles in Ordnung. Wenn wir nur loslassen. Ganz toll, wenn jemand so entspannen kann, dass er sich das auch erlaubt, in so einem Rahmen ein bisschen vor sich hinzusehen. Das stört auch gar nicht. Ja, also heißt der Schlüssel, absichtslos sitzen. Das ist ja eigentlich das, was die Liebe ausmacht, die uns heilt. Das Sitzen um des Sitzens willen lieben, nicht weil es was bringt. Nicht weil es uns gesund macht, was es tut. Nicht weil es uns erleuchtet macht, was es in der Konsequenz auch tut. Nicht mit diesem merkantilen Intellekt, der immer nur macht, wenn es was bringt. Sondern ich sitze jetzt einfach, um des Sitzens willen. Ich stehe einfach, um des Stehens willen. Ich bewege mich fließend von der Düne um des Meeres bewegt in den schönen, sanften Bewegungen, die Claudia immer hier initiiert. Ich gehe darin auf. Ich verliere mich in Zeit und Raum. Und dann schauen wir mal. Und damit hier alles mit dieser schönen, fließenden Bewegung weitergehen kann, braucht man natürlich einen leeren Raum. Und bevor wir rausgehen, heute ist übrigens zweite Gruppe dran. Immer wenn ich hier quasi... Dann ist Gruppe 2 den ganzen Tag als Erste dran. Also auch nachmittags. Das ist dann Lichtverhältnis und so ein bisschen ausgleichende Gerechtigkeit. Hat man keinen Nachteil, so Gruppe 1 oder 2 zu gehören. Also heute beginnt Gruppe 2, anschließend jetzt, und dazu müsste man alles auf die Seite legen.